Also einen schönen guten Morgen, auch von mir. Genau, ich darf euch heute mitnehmen in den Predigttext, nicht in Johannes 17, sondern in Markus 9. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar begab sich schon ein bisschen her, ja, es gab noch nicht so eine gute Wasserversorgung wie heutzutage, dass sich ein ganzes Dorf getroffen hat, täglich zum Gebet. Ja, die Lage war ernst, die mussten drum kämpfen, dass es jetzt wieder regnet, denn sonst wäre die ganze Ernte ausgefallen. Und ja, eine große Hungersnot hätte wahrscheinlich sogar dem einen oder anderen das Leben gekostet. Ja, das ganze Dorf trifft sich regelmäßig zum Gebet und geht jeden Abend in die Kirche und betet und betet und betet. Und an einem Tag darf auch mal ein kleines Kind mitkommen. Und dieses kleine Kind sagt, ja, sie freut sich, dass sie mitkommen darf und mitbeten darf. Genau, ich warte mal. Versteht man mich gut so oder passt soweit? Ja, ob es jetzt mitkommen darf und freut sich, dass es mitkommen darf. Und das Kind wundert sich aber, ja, weil es weiß genau, es wird hier permanent um Regen gebetet, aber keiner nimmt einen Regenschirm mit in die Kirche, falls es dann regnet, um eben dann und trocken nach Hause zu kommen und besteht darauf, den Regenschirm mitnehmen zu dürfen. Und an dem Abend gehen wieder alle zum Gebet. Das kleine Mädchen ist dabei, hat ihren Regenschirm mitgenommen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wie es am Ende tatsächlich ausgeht. Noch während des Gebets öffnet sich der Himmel und der Regen kommt. Und der Einzige, der für den Heimweg einen Regenschirm hat, ist eben dieses kleine Mädchen. Genau. Und das ist die Frage, die ich heute gleich zu Beginn mal stellen möchte. Wie ist es eigentlich bei uns? Rechnen wir noch damit, dass unsere Gebete, die wir vielleicht auch schon eine lange Zeit zu unserem Herrn beten, dass die wirklich in Erfüllung gehen? Oder ist es eher so ein vages Hoffen geworden? Vielleicht tut es, vielleicht auch nicht, wenn er gerade Lust dazu hat oder nicht. Machen wir uns immer Gedanken über eine Alternative, wenn wir für etwas beten? Ja, beten wir zum Beispiel für gutes Wetter da und da, öffnen dann aber jeden Morgen die Wetter-App, um zu schauen, wie wird das Wetter wirklich werden? Denn auf die Wetter-App ist ja Verlass, während auf das Gebet, das ich zu Gott gesprochen habe, unsicher, ja, ob das auch wirklich so kommen wird. Vielleicht war es ja sowieso ein doofes Anliegen, das ich gebeten habe. Sollte ich vielleicht gar nicht beten, passt nicht so in den Willen Gottes rein, in dieses souveräne Denken. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass es am Ende auch nicht erhört wird. Also mit so einem Glauben, mit so einem Zutrauen, dass es auch wirklich in Erfüllung dreht, gehe ich lieber gar nicht da rein. So richtig beim Beten geglaubt habe ich also schon lange nicht mehr. Und darum unter anderem wird es auch in dem heutigen Predigtext gehen. Jetzt habe ich kurz den Drücker vergessen. In Markus 9 können wir gerne schon mal aufschlagen, wer die Bibel dabei hat. Ab Vers 14. Und als sie, das ist Jesus und die drei Jünger, die auf dem Berg der Verklärung waren, zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen, den Jüngern, stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht! Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich. Und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, So habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagen, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Vor dieser Begebenheit, ich habe es eben schon angedeutet, ist die Verklärung Jesu, ja, die so uns bekannt ist. Petrus, Johannes, Jakobus und Jesus sind zusammen auf einen hohen Berg, heißt es in Vers 2, gegangen. Dort erleben sie diese sogenannte Verklärung Jesu. Was bedeutet das nochmal? Dabei wurden Jesu Kleider ganz glänzend so weiß, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, wie das gar nicht auf menschliche Art und Weise hergestellt werden kann. Außerdem unterhält er sich da auf einmal mit Mose und Elia. Zudem hören sie noch eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und nach dieser krassen göttlichen Offenbarung kommen sie runter von diesem hohen Berg und finden eine, ja, sage ich mal, sehr kontrastreiche Szene vor, wo es scheint, gerade runter uns rüber zu gehen. Ein Kontrast, wie er größer wahrscheinlich kaum sein könnte. Eine göttliche Offenbarung und ein jämmerliches menschliches Versagen. Die alleingebliebenen Jünger hatten bei einer Dämonenaustreibung versagt und wurden daraufhin von den Schriftgelehrten in ihrem Versagen attackiert. Dies wurde zudem auch noch von einer großen Volksmenge beobachtet. Das Versagen der Jünger scheint eine Schwachstelle offenbart zu haben, sodass die Schriftgelehrten gleich in aller Öffentlichkeit diese Wunde ausmachen und in der Wunde noch weiter herumstochern und die ausbohren konnten. Aus Sicht der Jünger eine äußerst unangenehme Situation. In ihrem Versagen konnten sie sich nicht einfach mal zurückziehen und es mit Gott ausmachen oder für sich ausmachen, sondern waren direkt in aller Öffentlichkeit und mussten miterleben, wie nicht nur ihr Name, sondern auch vor allem der Name ihres Herrn, Jesus Christus, wahrscheinlich in den Dreck gezogen wurde. Man muss auch annehmen, dass sie sich wahrscheinlich gar nicht gegen diese massiven Angriffe wehren konnten, denn sie selber wussten ja noch nicht mal genau, warum ist es jetzt eigentlich schiefgegangen, was ist jetzt eigentlich gerade passiert. Da steht es mir am Ende in Vers 29. Das heißt, es dürfte ihnen umso schwerer gefallen sein, irgendwas Haltbares gegen die Angriffe der Schriftgelehrten zu erwidern. Und genau in diesem Moment erscheint der Herr Jesus wieder. Es heißt ja, die Volksmenge erstaunt über seine, dass er gekommen ist. Man kann sich fragen, warum erstaunt die Volksmenge? Ein Gedanke wäre vielleicht, so was man denkt, ähnlich wie bei Mose, als der vom Berg zu runter kam und das Gesicht so ganz oder so strahlend war, wo auch alle gemerkt haben, okay, da ist was Krasses passiert auf dem Berg, dass er vielleicht diese Verklärung von Jesus noch gesehen hat, ein bisschen dagegen würde sprechen, dass man, dass es ja heißt, die Jünger durften es ja nicht verraten, was auf diesem Berg passiert ist. Ja, als sie runtergehen vom Berg, sagt Jesus zu ihnen, erzählt niemandem davon, bis ich gestorben und wieder auferstanden bin. Das heißt, ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Ich glaube vielmehr, die sind deswegen so erstaunt, weil genau in diesem Moment, wo die Jünger wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, genau zur rechten Zeit Jesus herbeikommt. Und das dürfen wir uns auch hinter die Ohren schreiben, wenn wir das Gefühl haben oder wegen unseres Glaubens mit dem Rücken zur Wand stehen, dann dürfen wir jederzeit darauf vertrauen, dass Jesus rechtzeitig zur Hilfe da sein wird. Was ich allerdings krass finde, ich meine, wir kommen ja gleich noch zu den Worten, wo Jesus auch sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Eigentlich müssten sie ja vor Scham im Boden versinken, die Jünger. Ne? Erst versagt, dann fertig gemacht, ihr Herr fertig gemacht und auch Jesus tadelt sie, kommen wir gleich noch dazu. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, wie es dann eigentlich nach der Geschichte weitergeht. Denn nachdem Jesus dann nochmal seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hat, heißt es, dass sich tatsächlich die Jünger untereinander stritten, wer von ihnen der Größte sei. Ja, also als ich das so gelesen habe, ich dachte, das ist schon eigentlich krass, ja. Wie wir Menschen gerade in unserem Denken oft, eigentlich müssen wir so klein mit Hut sein, aber am Ende wird dann vielleicht selbst in der schlimmsten Situation versucht man sich dann noch zu vergleichen. Genau, aber das ist nur so eine kleine Randnotiz. Und obwohl Jesus schon lange weiß, was vorgefallen ist, fragt er jetzt, was eigentlich passiert ist, warum die sich jetzt streiten. Und daraufhin kommt eben dieser Vater zu Wort und er berichtet von dieser sehr traurigen Begebenheit über seinen Sohn, wobei er erstmal so nur ein Teil, und ich sage mal so in Anführungszeichen, ist noch der harmlosere Teil, von dem offenbart. Jesus weiß natürlich schon längst, dass es eigentlich noch deutlich schlimmer ist, die Situation, wie wir dann später auch noch erfahren in den Versen. Aber erstmal erzählt der Vater, was gerade vorgefallen ist, oder das heißt schon länger vorgefallen ist, und was sein Problem ist. Und das Problem ist eben, dass die Jünger das nicht geschafft haben, diesen Geist auszutreiben. Und was macht dieser Geist? Da werden vier Punkte genannt, der ihn immer auf den Boden wirft, ihn mit den Zähnen knirschen lässt, ihn schäumen lässt und ihn starr werden lässt. Und wenn wir uns jetzt in den Vater ein bisschen versuchen reinzusetzen, es muss schon auch für ihn sehr ernüchternd sein. Ja? Die Jünger Jesu haben versagt und er sagt ja auch, er hat ihn zu Jesus gebracht und für ihn hat sich wahrscheinlich jetzt das Gefühl eingestellt, gegen diesen Geist ist sogar Jesus machtlos, ja? Weil seine Jünger versagt haben. So kommt es zumindest rüber in den Worten, die er sagt. Und diese große Hoffnung, die er hatte, dieses Leiden, das er schon seit langer Zeit das mit sich umträgt, ja, auch für ihn war das ja unheimlich belastbar, ein Kind zu haben, und wir wissen ja auch noch gleich, ja, der sich sogar umbringen will, dauernd in so einer Ungewissheit zu leben, es raubt ihm seine Kraft und diese Hoffnung ist gestorben jetzt in dem Moment, wo die Jünger das nicht geschafft haben. Und als er es berichtet, endet er ja mit den Worten, und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Und daraufhin ergreift Jesus das Wort und antwortet ihn, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Also wenn ich die Worte gelesen habe, muss ich sagen, finde ich extrem heftig. Ja, wenn ich mir das vorstelle, jemand steht vor dir oder steht, keine Ahnung, hier vorne, vor der Gemeinde und sagt zu euch, ihr unglaubliches Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Das sind keine harmlosen Ermahnungen, das ist wirklich eine zutiefste Erschütterung. Ja, wenn man sich sowas, aus und sowas zu sagen, da werden die Leute ganz unterschiedlich reagieren. Ja, manche sind ihrem Stolz gekränkt, verletzt. Andere sagen, ja, eigentlich hat er recht. Gerade wenn es Jesus ist, der das zu einem sagt. Aber warum reagiert Jesus so heftig an der Stelle? Das ist ja wirklich nicht harmlos. Es muss wohl eine der einfachsten Übungen im Glauben gescheitert sein. Ein Schritt Nummer 1 im Glaubensleben nicht geschafft. Und gerade wenn man eh niedergeschlagen ist, wie die Jünger, die es eben nicht geschafft hatten, diesen Geist auszutreiben, aus ihrer Sicht gar nicht bekannt warum, müssen solche Worte doch unfassbar schmerzen. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass Jesus das nie zu mir sagen muss, aber die Tatsache sieht wahrscheinlich anders aus, weil auch ich in dieser Grundlagenübung dem Herrn stets zu vertrauen immer wieder versage. Und das ist für den Herrn nicht schön. Ja? Wieso ist er derart? Könnte er nicht mitfühlender sein in der Situation? Muss er hier noch, sage ich mal, zusätzlich Salz in die Wunde streuen? Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, na gut, er redet nicht nur zu den Jüngern, er redet auch mit zur Volksmenge, aber die Jünger stehen auf jeden Fall dabei Und beziehen das natürlich auch auf sich. Ja, wie wenn man im Gottesdienst sitzt, man redet zu viel, aber man denkt natürlich in erster Linie an sich, was hat das mit mir zu tun? Es geht hier um etwas, das die Jünger eigentlich aus dem FF können sollten. Aber sie bekommen es scheinbar selber nicht hin. Es geht nämlich um ihren Glauben. Die Aktion hat bewiesen, dass nicht genügend bis zu gar kein Glaube vorhanden war. Eine Basisausrüstung für jeden Jünger Jesu. Glaube an den Herrn Jesus und vertraue ihm. Ein Gebet, das du zu unserem mächtigen Herrn betest, und wenn du dir anschließend einen Plan B überlegst, wie muss das bei unserem Herrn Jesus ankommen? Nichts als armseliger Kleinglaube. Wir, die wir darauf vertrauen, dass Jesus nach unserem Tod uns durch alles durchbringen wird. Wir, die wir darauf vertrauen, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Wir versagen darin, ihm in einem kleinen Gebetsanliegen, das wir haben, wirklich zu vertrauen. Wir beten für ein Anliegen und denken anschließend ewig darüber weiter nach. Ja, sogar liegen wir teilweise nachts wach und denken über eine Sache nach, die wir eigentlich dem Herrn schon längst abgegeben haben. Vertraue auf den Herrn und zweifle nicht. Auf was wollen wir denn sonst vertrauen? Auf eine Wetter-App? Oder die Mathematik, die vielleicht dahinter steckt? Medizin oder Wissenschaft? Und wir hatten jetzt gesehen, der Kleinglaube der Jünger, der letzten Endes zum Versagen der Dämonenaustreibung geführt hat. Und das Schlimme ist, dieser Glaube überträgt sich ja jetzt auch auf den Vater. Zunächst fragt Jesus den Vater, wie lange es schon her ist. Und wir erfahren es noch ein bisschen mehr und umso grausameres aus dem Leben, aus seinem Leben. Der Geist versucht zusätzlich auch ihn umzubringen, ja, ins Feuer oder ins Wasser zu werfen. Wenn ich versuche, die Situation mir vorzustellen, ich hätte ein Kind, das sich permanent versucht umzubringen. Ich glaube, ich hätte keine ruhige Minute mehr, ja, aus Sicht des Vaters jetzt. Das ist ja wirklich eine krasse Sache. Und wir erfahren zusätzlich auch, dass es von Kindheit an schon vorliegt. Der hat wahrscheinlich keine ruhige Minute mehr gehabt, seitdem sein Kind das eben hat. Und jetzt ist es eben gescheitert. Und auch zusätzlich seine Hoffnung, die jetzt nochmal Hoffnung ihn geweckt hat, wie er gehört hat, Jesus und seine Jünger, die finden ganz viele Heilungen statt, aber das ist scheinbar nicht bezwingbar. Und der Glaube verschwindet. Und so sagt er dann diese Worte in Vers 22, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarm mit uns und hilf uns. Ja, dieser Wort, wenn du etwas kannst. Wir müssen uns fragen, ist es jetzt aus unserer heutigen Sicht, die wir das im Nachhinein so anschauen, ist es für Gott nicht möglich? Doch, klar, ja. Würde man sagen, natürlich ist es für Gott möglich. Wir wissen ja auch, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Aber die Frage, wenn du etwas kannst, ist traurig. Und die Frage ist, ob wir uns die nicht auch manchmal stellen. Ja, ich weiß, oft ist es bei uns so, wir sagen, ja, Gott kann es zwar, aber er will es nicht. Ja, ich habe manchmal aber das Gefühl, ist oft richtig, aber manchmal ist es vielleicht auch eine Ausrede, um das, sage ich mal, zu übertuschen. Glaubst du, dass Gott den Himmel und die Erde, das Weltall und die Sterne geschaffen hat, dass er aus den Toten auferstanden ist, dass er zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, durch eine Wüste versorgt und geführt hat? Oder auch er seine Gemeinde jetzt in den letzten 2000 Jahren durch jede Zeit gebaut und getragen hat? Aber mit deinen Umständen nicht fertig wird? Glaubst du, dass Gott deine Haare auf deinem Haupt gezählt hat? Glaubst du, dass er dich, elendsten Sünder, rein gemacht hat? Aber mit dieser Sache nicht zurechtkäme? Die Sache ist klar, die Macht hat er auf jeden Fall. Und dein Anliegen ist ihm nicht zu groß, das dürfen wir sicher wissen. Dem Herrn ist niemals etwas unmöglich. Was sollte ihm unmöglich sein? Aber das Spannende ist, anstatt sich jetzt zu verteidigen und jetzt nochmal dem Mann ins Bewusstsein zu rufen, dass er sowohl alles kann, antwortet er ganz anders und trifft nämlich den Nagel auf den Kopf und sagt in Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Er zweifelt eigentlich an den Fähigkeiten Gottes und Jesus sagt jetzt, wart mal ab, dem Glaubenden ist alles möglich. Hier geht es nicht um Gottes Allmacht, die ist jedem von uns klar und bewusst. Hier heißt es dem Glaubenden. Und hierin wird der Vater getroffen und überführt. Er merkt, dass er eben kaum noch Glauben hatte. Es liegt nicht daran, dass Jesus es nicht könnte. Es liegt an seinem kleinen Glauben, an dem Kleinglauben. Und sogleich schreit er diese Worte von Jesus vollends überführt in Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Man muss sagen, sinngemäß, denn es ist ja offensichtlich, dass er eigentlich nichts mehr geglaubt hat. Aber er sagt, ich glaube. Er muss sagen, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und in diesem Schrei wünsche ich mir, dass wir den auch heute mitnehmen und in unserem Herzen einstimmen können, in den Situationen, wo wir herausgefordert sind. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du merkst, ich habe um etwas gebeten und sorge mich weiterhin um diese Sache, dann schreit zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du merkst, wenn du für gutes Wetter gebetet hast und schaust dann doch wieder auf die Wetter-App und bist kleingläubig, dann schreit zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du nachts wach liegst wegen des Kleinglaubens, weil du dich sorgst und einfach die Sache nicht dem Herrn abgeben kannst, dann rufe, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du die Zusage Gottes, die wir schwarz auf weiß in Römer 8, 28 haben, traust, dass denen, die Gott lieben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, dann schreie zum Herrn und sag, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist eine ganz klare Wahrheit, die wir haben dürfen, die wir glauben dürfen müssen, wenn wir Gott nicht als Lügner darstellen wollen. Wenn du zweifelst, ob der Herr dich am Ende doch durchträgen wird, weil du ja denkst, du bist ja eh doch nicht gut genug, um irgendwo hinzukommen, dann rufe, ich glaube, hilf meinem Glauben. Er hat es dir zugesichert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die vergibt und uns reinigt. Dann ist es geschehen. Und das, was ich jetzt so schön finde an dieser verzweifelnden Lage, wie geht es jetzt weiter? Und das Spannende und Wunderbare ist, wie es jetzt weitergeht. Ist aufgrund des Kleinglaubens des Vaters die Sache erledigt und sagt Jesus, hast du halt nicht genug geglaubt? Pech gehabt. Das wäre wahrscheinlich die folgerichtige Konsequenz gewesen. Das hätte passieren müssen. Tritt aber nicht ein. Es kommt anders. Auch wenn wir in diesem Grundlagenschritt des Glaubens, eben dass wir nicht mal den richtigen Glauben haben, kann das so verfahren versagen, so ist Jesus da und rechtzeitig zur Stelle, wenn wir uns an ihn wenden. Gerade in unserem Versagen dürfen wir gewiss sein, dass er da sein wird. Wenn du versagt hast, gibt es nur den einzigen folgerichtigen Schritt. Wende dich wieder dem Herrn Jesus zu. Er wird es wohl machen. Doch zunächst scheint es dann nochmal ganz anders zu kommen. Denn Jesus spricht jetzt die Worte und treibt diesen Geist, unreinen Geist aus. Und für die Zuschauer wirkt aber danach der Junge wie tot. Ja, die meisten, heißt es, sagen sogar, er ist tot. Welch schockierender Moment. Ja, erst haben die Jünger versagt aufgrund des Unglaubens und jetzt macht sie es selber und auf einmal wirkt der Junge wie tot. Ja, also da kommt wirklich nochmal alles zusammen auf den Vater. Ja, da muss er jetzt, also das Ganze auf und ab dauernd, ne? Vorher schreit er schon mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung und auf einmal ist der Junge jetzt da wie tot. Aber zum Glück wissen wir auch, was ein Satz später dasteht. Ja? Nee, es ist jetzt nicht alles verloren, alles vorbei, denn gleich kommt der große Sieg. Gleich ist alles gewonnen. Und die Bitte dieses Vaters wurde gänzlich und astrein und besser erfüllt, als er es je gewagt und als er es je geglaubt hätte.
Und das finde ich so ermutigend. Wir dürfen wissen, selbst in meinem Versagen, wenn ich durch meinen Unglauben den Herrn als Lügner darstelle, indem ich nicht an die Erfüllung meiner Gebete glaube, kommt der Herr Jesus und wird zur rechtzeitigen Hilfe da sein. Und das finde ich ermutigend, das ist nicht nur in dieser Stelle zu sehen, sondern wenn wir uns jetzt mal gemeinsam die Stellen anschauen, wo wirklich das Wort Kleinglaube vorkommt, werden wir das sehen. Das taucht nämlich zum Beispiel auch auf, jetzt in Matthäus 8, lese ich die Verse 24 bis 26, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und sie traten hinzu und weckten ihn und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte der Wind und See, und es entstand eine große Stille. Ja, in Todesangst. Ja, die Wellen gingen über das Schiff. Haben die Jünger Angst, ja, Todesangst, gleich zu sterben. Und selbst hier sagt Jesus, nein, glaube und habe keine Angst. Selbst in Anbetracht einer Todesgefahr. Aber was haben die Jünger getan in ihrer Angst? Sich an Jesus gewandt. Und was hat Jesus getan? Sie beruhigt und den Sturm gestillt. Er war zur rechtzeitigen Hilfe zur Stille. Oder wo steht auch noch Kleinglaube? Da geht es um die, wo Petrus auf dem Wasser geht. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus antwortete ihm aber und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Es mag erstmal ein bisschen überraschen, dass er hier von Kleinglauben spricht. Denn immerhin ist ja Petrus ein gewisses Stück auf dem Wasser gegangen, wo man eigentlich sagen könnte, wow, ja, da muss schon ein Glaube dahinter stecken. Aber als er dann den Wind in den Wellen gesehen hat, kam die Angst. Ja? Die Angst, die scheinbar das Gegenteil davon ist, von Glauben und Vertrauen. Und er beginnt zu sinken. Und was macht er in dem Moment, wo er zu sinken beginnt? Er ruft wiederum zum Herrn. Und es steht da, sogleich streckte der Herr die Hand aus und half ihm. Die nächste Stelle, wo Kleinglaube vorkommt, ist jetzt nicht so spezifisch an eine Gruppe oder was, sondern allgemein auch für uns heutzutage geschrieben in der Bergpredigt. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit gekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber der Gott des Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Hier wird deutlich, dass hinter jeder Sorge letztlich ein Kleinglaube steckt. Würden wir wirklich glauben, so hätten wir definitiv keine Sorgen. Es gäbe nichts, wofür wir uns zu sorgen bräuchten. Auch wenn es vielleicht heutzutage nicht um Grundbedürfnisse geht, ist jeder da an einem unterschiedlichen Punkt herausgefordert. Es gibt ja auch diesen Spruch, wenn man was nicht hat, ist man irgendwie besorgt, dass man es bekommt. Wenn man etwas hat, ist man besorgt, dass man das verliert. Ja, ich habe oft das Gefühl heutzutage, dass wir so viel haben und trotzdem uns voller Sorgen machen, weil wir könnten etwas von unserem Wohlstand verlieren. Denkt an die Und Kleinglaube und Sorgen sind kein Kavaliersdelikt. Denkt an die Worte, die Jesus vorhin gesagt hat. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Gib deine Sorgen wirklich ab. Und die letzte Stelle, die Kleinglaube erwähnt, ist tatsächlich die Stelle von unserer Predigtext heute, aber in der Parallelstelle in Matthäus. Da heißt es dann nämlich, danach traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Ich finde es ein unglaubliches Versprechen von unserem Herrn. Ja? Insbesondere das Beispiel finde ich auch sehr interessant gewählt. Ich habe ja schon viele Anliegen gebetet und auch viele Anliegen gehört und mitgebetet. Aber um die Versetzung eines Berges habe ich bisher selten jemanden beten hören. Das Einzige, was ich in dem Kontext mal gehört habe, ist eine Geschichte, die auch spielt in der Zeit, als es noch keine Autos gab. Und eine Frau, die immer älter wurde und täglich über einen Berg laufen musste, das in der Bibel gelesen hat und gesagt, okay, das mache ich, dafür bete ich. Ja, das wäre ja super, wenn der Berg jetzt nicht mehr da wäre. Und dann geht sie abends hin und betet, legt sich zu Bett, am nächsten Morgen schaut sie auf dem Fenster und der Berg war noch da. Da hat sie sich gesagt, das siehste, das habe ich mir doch gleich gedacht. Ja, also da merkt man natürlich wieder, da war gar kein Glaube da. Und so sollten wir das dann natürlich nicht beten. Aber wie ist es denn jetzt? Die spannende Frage, ne? Können wir im Glauben beten, was wir wollen und es wird uns gegeben werden? Wir hatten im Predigtext gelesen, dem Glaubenden ist alles möglich. Und auch wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, eben gerade so werdet ihr zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg und es wird dich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Und es gibt noch einige ähnliche Verse. Wir schauen mal rein, Matthäus 21. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt, ich gehe noch ein bisschen weiter vorne, starte ich nochmal los, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist dieser Baum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Oder eine Stelle aus Lukas. Die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Oder auch Jakobus, das lese ich einfach kurz vor, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Wir sehen also an zahlreichen Bibelstellen, dass diese Formel gilt. Gebet im Glauben, Erhörung des Gebets. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass es eben nicht nur zutiefst geistliche Anliegen sind. Ja, es geht um einen Berg, der irgendwie versetzt werden soll, das was hier als Beispiel gebracht wird, oder um einen Baum, der sich ins Meer pflanzen soll. Ja, also es sind schon, also finde ich, sehr interessant gewählte Beispiele. Da würde man manchmal denken, okay, gibt es keinen wichtigeren Anliegen, als jetzt für sowas zu beten. Und auch wenn wir jetzt nochmal in unseren Predigtext zurückkehren und schauen, wie endet der Text. Eigentlich, da heißt es dann, und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er spricht zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Das finde ich auch nochmal eine krasse Bestätigung, welche Macht einfach ein Gebet hat. Ja, durch nichts kannst du austreiben, als nur durch ein was, durch Gebet. Wenn alle anderen Dinge versagen, durch Gebet ist es doch möglich. Ich bin überwältigt, als welch ein gewaltiges und machtvolles Instrument die Bibel uns das Gebet beschreibt. Was haben wir denn da für ein geniales Werkzeug geschenkt bekommen? Lasst uns diese Waffe vermehrt gebrauchen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Warum nutzen wir dieses Werkzeug so oft nicht? Ist es nicht deshalb so, weil wir oft nicht mehr an diese Macht eben glauben, die das Gebet bekommen hat? Nicht deshalb, weil wir vielleicht erfahren haben, dass ein Gebet noch nicht erhört wurde und die Erhörung noch auf sich warten lässt? Wenn wir irgendwann aufhören, für eine Sache zu beten, ist es wirklich extrem tragisch. Warum ist es tragisch? Weil es bestätigt letztlich, dass wir keinen Glauben mehr daran haben, dass Gott das irgendwann erfüllen wird. Ich erinnere mich noch gut an ein Ehepaar aus der Gemeinde, wo ich als Student war, wo die beide auch jetzt mittlerweile gestorben sind, aber da hat die Ehefrau wirklich 50 Jahre für ihren Ehegatten gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und man könnte sich fragen, warum musste das so lang sein? Keine Ahnung. Also sie hat es 50 Jahre gemacht und er kam dann wirklich zum Glauben, 5-6 Jahre, bevor er dann gestorben ist. Und es wäre so schade gewesen, wenn sie nach 20 Jahren das Handtuch geworfen hätte und nicht mehr daran geglaubt hätte, dass es erfüllt wird. Was dann passiert wäre, habe ich auch keine Ahnung. Ja? Und deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, bleibt dran an einem Gebetsanliegen. Ja? Gerade wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, wo ihr schon aufgegeben habt innerlich, bleibt dran und betet weiterhin dafür und glaubt, dass der Herr es erfüllen wird. Genau, ich würde zum Abschluss noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, zu dir beten dürfen. Vater, wir danken dir, dass du die Macht hast, alles zu tun, dass du die Welt geschaffen hast, dass du aus den Toten auferstanden bist, dass du die Anzahl unserer Haare auf dem Haupt kennst, dass du uns, wenn wir die Sünden bekannt haben, uns durchbringen wirst in allem, was noch kommen wird, dass wir dir vertrauen dürfen, dass alles zu unserem Besten dienen wird, was passiert, Herr. Schenke du uns diesen Glauben, lass uns darauf vertrauen und auch unsere Gebete in deine Hand abgeben. Lass uns da Buße tun, Herr, wo wir versagt haben, wo wir nicht dir vertraut haben, wo wir auch kleingläubig waren und dadurch vielleicht auch der Kleinglaube sich ausgebreitet hat auf andere Leute, die das miterlebt haben, Herr. Da möchten wir dich um Vergebung beten. Wir möchten dich nicht als Lügner hinstellen, sondern wir möchten dich ehren als den, der du bist, den mächtigen, allmächtigen Gott. Amen.